Computer.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Wolfgang Kirchner über sein Schaffen als Autor und Rollenspieler. Und los geht's.
Dann begrüße ich heute den Wolfgang wieder bei mir.
Hallo, servus.
Wir haben das letzte Mal miteinander gesprochen in meinem Podcast zu einer Aufzeichnung als Vorbereitung für die FantasyCon, wo du ja als Mitveranstalter aktiv warst. Das ist jetzt ein halbes Jahr. Wie lange ist es her?
Das ist ungefähr ein halbes Jahr her, weil die Con war Ende April, am 30. April, und wir haben, glaube ich, so 3 Wochen vorher haben wir geplaudert.
Gehen wir von dort noch ein bisschen weg. Wir werden heute über dich als Autor sprechen, vorwiegend. Aber bevor wir dazu kommen, wer ist denn der Wolfgang eigentlich so wirklich? Wir wissen im Prinzip nur, du hast bei der FantasyCon mitgemacht, du hast ein bisschen was geschrieben, was wir noch näher beleuchten werden. Aber wer ist der Wolfgang wirklich für Leute, die ihn nicht kennen?
Ja, das, ich meine, das selbst wüsste. Also ich bin nur immer dabei, dass ich das herausfinde, wer oder was ich bin. Aber ich kann ein bisschen was über mich erzählen. Ich bin in Oberösterreich aufgewachsen, in Wörs. Bin eins der ersten Mitglieder der Halle der Helden. Also ich war wirklich gleich nach der Gründung eins von den ersten Mitgliedern.
Welche Nummer hast du dann gehabt?
10.
10, also doch gerade nicht menschlich.
Naja, die ersten 8 waren die Gründer, und ich bin dann sofort eingetreten, habe auch mit dem Dambachmeier Günther gespielt, also in seiner Runde, war bei den ersten Burgwochenenden und Live-Rollenspielen dabei. Das heißt, ich komme aus dem Rollenspieleck, und ja, durchs Rollenspielen bin ich eigentlich dann auch irgendwann einmal zum Schreiben gekommen. Also die Idee war, einmal ein eigenes Rollenspielsystem zu machen. Also ich bin dann Anfang der 2000er Jahre nach Wien gezogen. Da haben wir eine Rollenspielrunde, die mittlerweile seit fast 20 Jahren existiert. Die Mittwochsrunde mit wechselnder Besetzung bei den Spielern, bei den Meistern. Und irgendwann habe ich mal gesagt, es wird Zeit für ein eigenes Rollenspiel, weil ich eine Idee gehabt habe für eine Welt. Das ist die Welt, die ich jetzt in meinen Büchern beschreibe. Irgendwann war die Welt da mit den Völkern zu den Elementen. Das ist jetzt keine ganz neue Idee, aber das war auf einmal da, und ich bin dann zu meiner Rollenspielrunde gegangen, habe gesagt, machen wir ein eigenes Rollenspielsystem. Der Hugo, der dabei ist, hat dann gleich gesagt, das wollte ich schon immer mal machen. Und dann haben wir angefangen, dass wir das Ganze ausarbeiten. Ich habe die Welt ausgearbeitet, der Hugo die Regeln, die Guxi, der Josef, die haben auch noch mitgeholfen. Wir haben dann Prototypen gebaut, haben auch schon gespielt, und ich habe an dem Plot gearbeitet zu dem Rollenspielsystem, und habe mir dann irgendwann einmal gedacht, da könnte man eigentlich einen Roman draus machen.
Halt mir da mal kurz an, weil du sagst, das habt ihr vorher schon Rollenspielspiele gespielt, ich gehe davon aus, Halle der Helden hast mal das auch hauptgespielt,
ja.
Mal grundlegend.
Ja.
Sonst nichts anderes in erster Linie, aber das war damals sicherlich das Einzige, was gespielt worden ist.
Ja.
Das heißt, wenn ich es jetzt richtig in einen Stich hast, das so war, dass das jetzt der Fantasy-World ist im klassischen Sinne.
Ja, also wenn man es definieren müsste, ist es High-Fantasy. Also es gibt zwar jetzt nicht die klassischen Elben, Zwerge, Magier, es ist aber eine sehr einfache Welt, ohne viel Technik, die ans, sage ich mal, unser Mittelalter angelehnt ist. Und es gibt eben, also es sind 8 Elemente draus geworden, weil ich bin draufgekommen, in Wien gibt es einen Swingerclub, der heißt Element 6, und da habe ich mir gedacht, damit es dazu keine Verwechslungen kommt, brauche ich mehr Elemente. Es ist dann nur die Zeit dazukommen und der Gegenspieler von allen, die Schatten, sind auch noch als Element dabei.
Was haben wir dann sonst noch? Wasser, Erde, Luft, Feuer?
Licht, Luft
und
Erdschatten, genau.
Das mit dem Fingerclub finde ich schon spannend.
Ja, es war nicht der einzige Grund. Also ja. Wir haben auch von den Regeln, also wir haben uns da verschiedenste Sachen überlegt, wie das Ganze ablaufen soll. Also meine Anforderung an die Spielregeln war, dass die auf A4 Seiten passen sollen, weil was mich gestört hat bei den gängigen Rollenspielsystemen ist, dass die einfach immer komplexer werden, die Regelwerke immer dicker und da oft der Spielfluss drunter leidet. Und ich bin eher ein Freund vom Erzählen und dynamischen Spielen und schnell würfeln und nicht irgendwo nachblättern, ob der Treffer jetzt kritisch war und was jetzt beim anderen quasi kaputt ist. Also quasi back to the roots, so wie es auch bei eben DSA und D&D ganz am Anfang war. Also ganz, ganz ein einfaches System.
Habt ihr das geschaffen zu einer Zeit, wo ihr schon Vampire kennt habt und eventuell auch schon gespielt habt?
Vampire habe ich noch nie gespielt.
Mhm. Aber sozusagen diese Zeit, das war ja Anfang der 2000er, war ja das, wo Vampire ja eigentlich relativ groß geworden ist, wo ja dann eher ein sehr großes Publikum reingekommen ist in die Szene, im Vergleich, so wie jetzt durch die ganzen Dungeons & Dragons Filme und Spiele und so weiter. Ist da vielleicht irgendwie so ein Einfluss zusätzlich dazu reingekommen oder hat sich das komplett unabhängig davon entwickelt aus deiner Sicht? Bei dir jetzt mit dem...
Also mit dem eigenen System, das war eigentlich viel später. Das war erst 2015 der Fall. Also was ich davor gespielt habe, also Cthulhu sowieso, Siebte See, Akan Codex, dann haben wir jetzt einmal Savage Worlds gespielt, jetzt jüngst Cyberpunk. Also ich habe diverse Systeme durchprobiert. Midgard war auch einmal dabei. Ja.
Zum Rollenspiel selber, gibt es das irgendwo in einer Form, wo man irgendwie sagt, okay, ich würde mir das genau anschauen?
Leider noch nicht.
Aber das heißt, das ist in Planung, mehr oder weniger?
Nachdem ich dann quasi meine ganze Freizeit mit dem Schreiben aufgebracht habe, ist die Entwicklung von dem Spielsystem leider ein bisschen eingeschlafen. Und man darf nicht vergessen, da hängt sehr viel dran, wenn wir das halbwegs professionell machen will. Also nicht nur, dass man es gut testen muss, dass das Ganze balanced ist, sondern man muss auch quasi mal so an Weltenband, Zauber, Gegenstände, was auch immer, das gehört alles ausgearbeitet, im besten Fall illustriert. Und dann muss man es auch irgendwie unter die Leute bringen. Das Projekt ist für mich noch nicht gestorben. Ich hoffe, dass irgendwann einmal wirklich weiterentwickelt wird und auch ja, zumindest ein PDF zum Runterladen gibt, wo man dann mit einem kleinen Abenteuer einmal anfangen kann.
Spürt es aktuell in der Welt?
Nein. Das, also wir haben so drei Probespielrunden gehabt, wo wir mehr oder weniger das Regelsystem ausgetestet haben mit kleinen Szenarien, aber danach ist es leider im Sand verlaufen.
Du hast gesagt, das Rollenspiel war als erster und dann ist es um die Welt gegangen und dann hast du da drinnen verausgabt. Mehr oder weniger, wenn man da vor mir sieht, also ich habe jetzt gerade drei Bände vor mir liegen, die ja mitunter einen Teil der Welt beschreiben, nehme ich mal stark an. Und vermutlich auch als Ressourcebuchs dann für das Rollenspiel, falls es mir rauskommen wird, gelten würden. Ja. Das richtig erfasst.
Ja, also ich beschreibe in jedem Band ein Volk. Das heißt, mit der Landschaft, wo sie leben, beschreibt das Volk einmal, wie sie ausschauen, wie sie zusammenleben, welche Bräuche, Kultur, Götter, Lebensweisen die haben. Und ja, da gibt es jetzt eben drei Bände und jeder Band ist einem Element gewidmet.
Ich wollte gerade da nochmal nachfragen, weil ich kann mich erinnern, wir haben ja das einmal kurz angeschnitten gehabt, bei der Aufnahme zur FantasyCon, und du hast gesagt, okay, du hast x Elemente, also 8, wie du vorher erwähnt hast, und jedes soll einen Band erhalten. Und wenn ich mir so die Dicke anschaue, wird sie immer mehr.
Das ist richtig.
Also die Seitenzahl pro Band muss man jetzt fairerweise sagen, weil die Leute sehen ja das leider nicht.
Es hat sich leicht gesteigert. Also der erste Band, das sind ungefähr 420 Seiten, dann waren es 480 und jetzt sind es 500. Darum brauche ich ja entsprechend lang mit dem Schreiben, weil ich das ja nebenberuflich mache. Schauen wir, ob ich es da lebe.
Es gibt also eine Grenze, was ich mal mitgekriegt habe, was man, oder wie viele Seiten, dass man in einen Buchrücken eingeben kann. Da hast du noch ein bisschen Spazi.
Ja, also ich habe Bücher daheim, die haben 800, 900 Seiten. Es wird halt dann schon sehr aufwendig zum Überarbeiten. Also jeder, der mal eine Diplomarbeit geschrieben hat mit 200 Seiten, wird wissen, wie lange man dran sitzt, wenn man das Ganze noch mal durchackert, und wenn man dann auch noch komplexe Handlungsstränge hat, steigert sich das. Und also das Ganze einmal durchlesen, das weiß ich jetzt beim ersten Band, weil der ist jetzt das Hörbuch erschienen, das sind 12,5 Stunden. Und also ich habe meistens so 4 Korrekturrunden, die ich selber mache, bevor es einmal zu den Testlesern und ins Lektorat geht. Das heißt, da stecken schon einige Stunden Arbeit drin, und darum dauert es dann auch meistens 2-3 Jahre, bis der nächste Teil kommt.
Wenn du sagst, du wegen der Korrekturlesungen, welche Werkzeuge, also sprich, welche Tools benutzt du? Also für einen oder für Personen, die interessiert daran ist, dass man so ein Buch schreibt, ich frage das an jeden Autor, weil jeder so ein bisschen einen anderen Zugang hat, der eine nimmt das, der andere das. Was nimmst du für Tool oder Toolset?
Ja, ich hab mehrere Tools. Also das erste Tool ist Evernote. Das ist ein ganz einfaches Notizprogramm. Da mache ich drinnen einmal eine grobe Planung, und da schreibe ich auch drin. Also das ist das Programm, das ich zum Schreiben nehme. Da kriegt jedes Kapitel ist eine Notiz, und das lege ich einmal ab. Also in Evernote ab. Dann kommt es ins Papyrus Autor. Das ist meine Schreibsoftware. Das ist ein irrsinnig gutes Programm. Mittlerweile kann man dort auch drin gut plotten. Das heißt, da ist ein Denkbrett drin. Da kann man auch seine Notizen ablegen. Man hat eine Charakterdatenbank. Das heißt, ich kann jeden Charakter beschreiben, ihm die Gegenstände mitgeben. Und wenn ich dann bei der Hälfte vom Buch draufkomme, das wird vielleicht anders heißen, dann kann ich das auf Anschlag im ganzen Buch ändern. Ich habe eine Zeitstrahlfunktion, wo ich die Kapitel, die ganze Handlung zeitlich planen kann. Also das Tool hat sich in den letzten 8 Jahren sehr stark weiterentwickelt. Ist jetzt nicht so teuer, also man kauft es mit einer einmaligen Lizenz. Und das Mächtigste, was sie dabei haben, ist ein Duden-Korrektor. Das heißt, das ist die Rechtschreibkorrektur vom Duden mit einer riesigen Synonym-Datenbank. Das heißt, wenn wir beim Schreiben auf der Ebene sind, dass wir überlegen, welche Wörter eingesetzt werden, welches Wort jetzt am besten etwas beschreibt, dann habe ich mit einem Mausklick die ganzen Synonyme dazu. Ich habe eine Stilanalyse dabei, also ich bin sehr zufrieden, kann ich weiterempfehlen.
Das heißt, du nutzt Papyrus und du nutzt es sehr intensiv, seit mit alle 3 Bände gehen wir davon aus, mit alle 3 Bücher, die du ausgebracht
hast. Also wie gesagt, schreiben tue ich eigentlich nur im Notizprogramm. Also man sagt ja, schreiben aus dem Bauch, korrigieren dann mit dem Kopf. Und ich schreibe einmal alles nieder, mache einmal die erste Korrekturrunde im Evernote, und dann kommt das Ganze ins Papyrus rein und wird noch noch zweimal überarbeiten.
Eine speziellere Frage. Es gibt ja Leute, die, in dem Fall heutzutage das Handy, früher hat man gesagt, den Notizblock auf dem Nachkastling gehabt hat oder immer Notizblock eingesteckt hat oder ähnliches. Man hat mein Handy, ist ja relativ simpel. Ich kenne ja auch Leute, die gesagt haben, ja, wenn ihnen was einfällt, wurscht, was sind, ob es gerade beim Kunden sind oder auf der Autobahn, es ist scheißegal, anhalten, Checkpoint gleich niederschreiben, bevor der Gedanke weg ist. Wie handhabst du das?
Ist definitiv so. Also die besten Ideen muss ich auch gleich aufschreiben. Das mache ich eben auch mit dem Evernote. Das habe ich eben auf allen Geräten. Das habe ich am Handy, auf meinem Tablet, auf meinem Rechner. Wenn ich eine Idee habe, dann wird es gleich reingeklopft. Da sammle ich auch Ideen für neue Bücher. Wenn ich jemals dazukomme, das ist auch schon eine lange Liste.
Wie oft passiert dir das, dass du eine Idee hast, die dann niederschreibst und ein Jahr später dann draufkommst, weil du das wieder einschießt, dass du die Idee eigentlich schon mal gehabt hast? Vielleicht nicht 100% gleich, ist eh klar, weil schafft man es halt. Oder passiert dir das sowas überhaupt?
Nein, eigentlich nicht. Also meistens ist es so, dass wenn ich eine Idee habe und man denkt, boah, die ist super, und dann verfolge ich es eine Zeit lang weiter, dann entweder kommt raus, die ist wirklich gut, dann schaue ich, dass ich es tatsächlich umsetze, oder ich denke mir nach zwei Wochen, nein, das wird nichts und dann lass es.
Wie findest du dann Ideen dazu, oder anders gesagt, es gibt Leute, die gehen irgendwo hin, riechen irgendwas, sei es jetzt im Frühjahr die Blumen oder was, und kriegen die Eingebung schlechthin. Hast du auch irgendwie solche Dinge, wo du sagst, okay, gut, du morgens in der Früh hast den Bad an und dann fällt dir das Beste ein vom Tag oder kurz in der Nacht vom Niederlegen oder so?
Ja, im Liegen. Also das ist, glaube ich, sogar wissenschaftlich erwiesen, dass man im Liegen kreativer ist. Ich bin ein Freund von Powernappings, also vor allem am Wochenende lege ich mich gerne am Nachmittag einmal eine halbe Stunde am Rücken. Und ja, da habe ich oft gute Ideen, aber nicht nur da. Also es ist immer situativ und es passiert bei den Büchern auch oft, dass ich mal hänge, nicht weiter weiß, dann mache ich halt was anderes, arbeite dann an einer anderen Stelle weiter und dann kann es sein, dass ich auf einmal eine Woche später, weiß ich nicht, beim Duschen, beim Laufen, beim Spazierengehen, auf einmal zack, denke ich mir, bah, das ist jetzt die Lösung und dann geht's weiter.
Ja, schlafen ist immer gut, ja. Besonders dann mitten in der Nacht munter werden und das ist es genau das. Und dann hinsitzen zum Computer und dann.
Das ist auch schon passiert, dass ich mich hingelegt habe und im Halbschlaf eine Idee gehabt habe, aufgesprungen bin oder mitten in der Nacht aufgewacht bin und gedacht habe, boah, das ist es jetzt. Also vom Prinzip her sagt man ja, es gibt zwei Arten von Autoren. Die Architekten und die Gärtner. Bei den Architekten wird alles von vornherein durchgeplant bis zum letzten Kapitel. Da ist immer klar, was wird passieren, was wird wo, wann passieren. Und die Gärtner, die fangen an und schauen, wie sich das Ganze entwickelt und lassen das Projekt wachsen.
Aber weil du sagst, Architekt, wenn ich zum Beispiel ein Gärtner war in dem Sinn, dann kann ich ja technisch gesehen gar keinen Detektivroman schreiben, weil du musst ja schon mehr oder weniger das Ding ja komplett durchgeplant haben, damit es dann funktioniert. Also Klassiker, wie es mir alle, was weiß ich, Mord im Orient Express und so weiter, stelle ich mir sehr spannend vor, wenn ich dann nicht diese Dinge schon plane.
Da kann ich konkret was dazu sagen, weil ich habe einen Krimi geschrieben, und ich habe mir selber bis zum Schluss offen lassen, wer der Mörder ist. Das hat es für mich selber spannend gemacht. Also ich habe schon einen Handlungsfaden gehabt, aber ich habe mir eigentlich bis zum Schluss das offen gehalten. Also es war so ähnlich wie bei der Agatha Christie. Ich habe drei Charaktere gehabt, die alle ein Motiv gehabt haben. Und ich habe mich dann selber überraschen lassen, wer tatsächlich dann der Mörder war.
Da hättest du aber dann im Prinzip auch die Chance gehabt, Ich meine, jetzt aus Rollenspielsicht, es gibt ja bei den Rollenspielen ja sehr oft, oder hat es früher sehr oft gegeben, mittlerweile nicht mehr so die Rollenspielbücher, wo man dann alleine spielt, die Solo-Abenteuer oder halt Solo-Spielbücher oder so. Und da war es ja auch dann so das Thema, willst du eher, dass der Mörder ist oder eher sie oder es, keine Ahnung was. Das sind multiple Enden, aber wenn es natürlich ein Folgeroman wird, wird es schwierig, dann wieder dort anzuknüpfen.
Nein, es ist schon als Roman und nicht als Abenteuer gedacht. Also das wird übrigens das Projekt für nächstes Jahr. Der Krimi ist eigentlich fertig, da bin ich gerade auf Verlagssuche und ich hoffe, dass der nächstes Jahr dann veröffentlicht wird.
Das heißt, die drei Bücher sind nicht das Einzige, was du bis jetzt geschaffen hast?
Nein, ich hab auch zwei fertige Kinderbücher, die liegen noch in der Schublade, da suche ich eigentlich einen Verlag. Also die sind deswegen noch nicht veröffentlicht, weil die müssten schön illustriert werden, vierfarbiger Druck, und das möchte ich nicht selber finanzieren. Also darum bin ich da auf Verlagssuche.
Also wenn man Interesse hat, kann er sich bei dir irren und ja, oder gern. Sie, je nachdem. Ja. Kommen wir jetzt zu den drei Elementen. Wir haben jetzt da drei Bücher, das Flüstern der Erde, Element 8 und die Lieder von Leid und Luft.
Also das zweite ist Pochendes Erz. Es steht nur nicht
am... Es steht nicht am... Aber ganz klar im Vergleich. Was ist da das erste, was ist da das letzte, was ist das mittlere? Was willst du uns zu diese drei Bücher individuell erzählen?
Ja, das erste ist das Flüstern der Erde. Das ist der erste Teil, da geht es um eine Erdläuferin, die von einem Naturvolk, die lebt ganz abgeschieden. Das Naturvolk hat fast keinen Kontakt zu anderen Völkern, die leben wirklich ganz einfach. Und dann tritt da alte Prophezeiung ein. Eine junge Frau, die Nana Feuervogel, kommt drauf, dass sie was Besonderes ist, weil es gibt von jedem Volk eine oder einen Auserwählten, das sind bei mir die Schicksalswender. Die tragen auch ein Mal an ihrem Körper von Geburt an. Und die wissen aber nicht, dass sie was Besonderes sind. Und vor jedem Volk gibt es eben einen. Und im ersten Band geht es um die Nana Feuervogel, die dann ihr Volk einmal retten muss.
Also sie wächst auf, kommt drauf, dass irgendwas passiert ist oder was, und weiß dann im Prinzip aufgrund dessen, dass da mehr dahinter steckt, als wie nur Hausnummer Muttermal oder sowas.
Ja, also es ist eine klassische Heldenreise von der Plotstruktur.
Fünf Akte.
Genau. Ja, interessant ist noch, ich erzähle im ersten Teil abwechselnd aus der Sicht von der Nana und aus der Sicht vom Kreton. Der Kreton ist mehr oder weniger ihr Gegenspieler. Das ist ein machtgieriges Kirchenoberhaupt, der auf der Suche nach einem mächtigen Artefakt ist.
Das sind aber jetzt jegliche Übereinstimmungen oder Ähnlichkeit mit der realen Welt sind rein fiktiv und kann man nicht auf das zurückziehen.
Es ist alles fiktiv.
Ja, okay. Ja. Was der Kirche macht, geil und so weiter, ja. Hat schon mal gegeben, habe ich gehört.
Ja. Nein, das ist, ja, der Antagonist, der ist halt das Gegenteil und den verschlagt es dann in den Norden auf der Suche nach dem Artefakt und zum Schluss werden die zwei aufeinandertreffen.
Das hast du jetzt als Hörspiel ausgebracht, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Hörbuch.
Hörbuch, es ist ein Hörbuch mit zwei Sprechern. Das heißt, die Nana hat eine Sprecherin und der Kreton hat einen Sprecher. Das ist vom Audiamo Hörbuchverlag produziert worden.
Das ist jetzt in Wien, glaube ich, gell?
Ja, genau, das ist ein Wiener Verlag. Und ja, ich finde es sehr gelungen.
Der zweite Band ist dann das pochende Erz.
Genau, da geht es ums Erz. Also es ist so, die Nana und der Kreton kommen im zweiten Band auch wieder vor, aber der Hauptcharakter ist der Lautwin Langzecher. Das ist ein Meisterdieb, der sich mit seinem Cousin, das ist der 18, der wird 18 genannt, Der hat ein bisschen autistische Züge. Mit dem macht er sich auf der Suche nach einem verschollenen Vater vom 18. Und die landen dann in einer Festung der Krim, in der seit Jahrtausenden etwas bewacht wird. Darum heißt die Festung auch Grimmswacht. Nur da kommt man dann erst später drauf. Und die beiden, ja, die finden dann ihren Onkel, aber es passieren halt dann in dieser Festung schlimme Dinge. Also der Kreton und die Nana, deren Weg führt sie auch dorthin. Und es geht auch immer mehr um die magischen Steine, die heißen bei mir Hüllen. Das sind Elementsteine, also mit denen man jeweils ein Element kontrollieren kann. Ich will noch nicht viel spoilern, aber es sind halt einige hinter diesen mächtigen Steinen
hin. Also es gibt mehrere Fraktionen, die das als oberste Priorität sehen, wenn ich das so verstanden habe.
Ja.
Okay. Und das dritte Buch ist dann Lieder von Leid und Luft.
Ja, da geht's ums Element Luft, ums Luftvolk. Das lebt auf den fliegenden Inseln und da ist die Hauptfigur, die Tromea von Rauwal, das ist die Königstochter, die aber nicht auf den Thron will, sondern die fliegt gern auf den fliegenden Raubkatzen, den Pantoren. Es taucht eine Spur zu ihrer verschollenen Schwester auf, die ist vor 13 Jahren spurlos verschwunden. Es taucht eine Spur auf und ja, der Lautwin, die Nana und auch der Thalias, das ist auch ein Charakter aus dem ersten Band, die tauchen dann auch auf den fliegenden Inseln auf, weil der König eine neue Frau heiratet und dann treffen sie alle.
Das heißt, du führst, wenn man es auf Rollenspielebene sieht, eine größere Abenteurergruppe, die halt dann so nach und nach zusammenfindet.
Richtig, das sind die Schicksalswender, die nach und nach zusammenfinden. Also
die Gruppe der Ausgewählten oder der.
Das sind die Helden.
Jetzt hätte ich ein paar Fragen dazu. Und zwar, die erste Frage ist, wie viele Bände wird es dann noch geben? Also in Summe sollte es, wenn ich richtig mitgerechnet habe, dann noch 5 Bände erscheinen, damit der komplette Zyklus dann abgeschlossen ist.
Das ist der Plan.
Das heißt, jedes Jahr ein Buch oder jedes zweite Jahr ein Buch oder was?
Naja, bis jetzt habe ich eher so 2 bis 3 Jahre gebraucht pro Band.
Also bis zur Pension bist du fertig damit.
Schauen wir, ob sich das ausgeht. Nein, geht sich nicht aus. Naja, knapp. Könnte sich knapp ausgehen.
Das andere ist das, weil du auch vorher gesagt hast, wegen dem Krimi und auch die Kinderbücher, wo du gesagt hast, es ist ja schon was vorhanden. Planst du parallel noch andere Bücher noch zu schreiben oder andere Geschichten zu erzählen?
Also Ideen habe ich viel, aber ich plane für nächstes Jahr einmal eine Pause einzulegen. Also ich habe das bei den ersten beiden Bänden auch so gemacht, dass ich dazwischen entweder ein anderes Buch geschrieben habe, eben ein Kinderbuch oder ein Krimi, dass ich einmal was anderes mache, einen Kopf frei kriege. Und dann, wenn es mich packt, schreibe ich bei Element 8 wieder weiter.
Das heißt, die einzige Ausnahme war das, wenn irgendwer sagt, okay, da hast du einen Haufen Geld, du brauchst die nächsten 10 Jahre die keine Sorgen machen, dann schreibst du es
weiter. Da hat ich wahrscheinlich eins pro Jahr schaffen. Ja. Also wenn ich es Vollzeit mache, viel schneller wird es nicht gehen, weil also ich habe zwar den groben Plot für alle 8 Bände, den habe ich. Also da bin ich ein bisschen Architekt, also ich weiß, wo die Reise hingehen wird. Nur die Details, die ändere ich dann gern während dem Schreiben und da entstehen dann oft neue Zusammenhänge, spannende Wendungen und da verändert sich dann die Geschichte manchmal ein bisschen oder der Thalias ist im ersten Band eigentlich als Nebendarsteller geplant und den habe ich dann später zu einem von den Hauptcharaktere gemacht.
Das heißt, du veränderst da die Perspektive pro Band oder pro Zeitpunkt der Geschichte auf die jeweiligen Figuren?
Pro Kapitel. Also ich erzähle jedes Kapitel immer aus der Perspektive von einer von den Hauptfiguren.
Was würde dir, wenn du sagst, okay, gut, du hast das jetzt deine 8 Elemente fertig geschrieben und den Krimi veröffentlicht, deine Kinderbücher veröffentlicht, also sprich, du bist frei von dem Ganzen. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, weil Ideen hast du sehr viel, wo du stark dahinter bist, dass du sagst, okay, das hättest du dann gern so schnell wie möglich umgesetzt?
Als Schreibprojekt?
Als Schreibprojekt, als Rollenspiel, als Hörspiel, naja, keine Ahnung was.
Naja, das Element 8 Rollenspiel ist was, was ich irgendwann einmal fertig machen möchte. Also wie gesagt, Ideen für Buchprojekte habe ich einen ganzen Stapel. Science Fiction ist irgendwie verlockend, obwohl ich selber keine Science Fiction lese, hätte ich da auch ein paar starke Ideen, wo ich immer wieder drüber nachdenke. Ja, das ist, also die meisten Projekte brauchen auch Zeit, bis sie sich entwickeln.
Das heißt, in näherer Zukunft haben wir jetzt die zwei Kinderbücher, die auf den Markt kommen, der Krimi, der kommt, wann es sie hat natürlich, mit dem Verlag. Wie schaut es da mit den anderen zwei, mit den Hörbüchern aus?
Ja, es ist geplant, dass Band 2 und 3 als Hörbuch kommen. Also wir haben einen Vertrag einmal über die ersten 3 Bücher. Und ich hoffe bereits im nächsten Frühjahr, dass es da den 2. Band als Hörbuch geben wird.
12 Stunden ist die Wiedergabedauer von Band 1 als Hörbuch. Wie lang, hast du ungefähr was im Kopf, wie lange sie das braucht haben, dass sie das dann von der ersten Aufnahme bis zur Publikation, was die Aufwände, die da gewesen sind?
Ja, also die Sprecher haben 4 Termine gehabt. Das waren 3 Nachmittage und dann noch ein Termin zum Korrigieren. Also ich schätze mal ungefähr 14 Stunden pro Sprecher für die Rohfassung und dann wird ja alles noch zusammengeschnitten, überarbeitet.
Also das ist ordentlich, ja.
Die Sprecherin und der Sprecher, die waren sehr professionell. Also ich war nur einmal kurz dabei, da haben die meisten Sachen auf Anhieb funktioniert. Natürlich haben sie manchmal was wiederholen müssen, aber ich habe mir sagen lassen, dass das wirklich Profis waren und das dementsprechend dann schnell gegangen ist. Ja, anscheinend ist das so, dass man bei den Profis die Atemgeräusche nicht hört, also wenn sie Luft holen beim Sprechen. Das sind so Details, ja, das weiß man als Laie nicht, aber der Tontechniker, der hört das gleich beim Aufnehmen. Das weiß ich sehr zu schätzen, also das war ein sehr engagiertes Team. Und ja, ich hoffe, dass genug Leute hören und ja, dann weiter produziert wird. Also das könnte auch so ein Ansporn sein, wenn die Hörbücher gut laufen, dass dann der Hörbuchverlag sagt, so, ich brauche jetzt den 4. Teil. Könnte ein Ansporn sein.
Wenn sich jetzt jemand interessiert für deine Bände aus Hörbuchform, beziehungsweise in dem Sinn auch in Papierform, wie kommt er zu dem?
Also angefangen mit dem Hörbuch, das gibt es auf allen Audioplattformen. Also Audible, Spotify, alles, was es da gibt. Die CD oder den digitalen Download gibt es bei Audiamo direkt. Ich habe das alles auf meiner Webseite verlinkt. Die Bücher kann man mittlerweile in ganz Österreich über den Buchhandel bestellen. Auf meiner Webseite online. Das E-Book gibt es in allen gängigen E-Book-Stores, bei Amazon, Thalia, wo auch immer.
Das heißt, du hast der ISBN-Nummer für jeden Band angesucht.
Genau, ja. Ja. Naja, ich hab ja meinen eigenen Verlag gegründet und der hat gleich einen Bock ISBN-Nummern gekauft und die verwende ich.
Du hast einen eigenen Verlag gegründet dafür. Okay, ja gut, das ist jetzt heutzutage nur eher was, was man heutzutage nur eher macht, als wie nur vor 20, 30 Jahren, weil da waren ja andere Verpflichtungen dabei. Jetzt gingen ja sehr viele Sachen viel einfacher. Ja. Das ist alles so reibungslos verlaufen. Hier gehe ich anmelden, fertig, passt schon, gib ihm.
Ja, Verlag ist schnell gegründet, braucht man auch keine besonderen Voraussetzungen haben. Spannender war dann, sage ich mal, Druck und Vertrieb des Buches, wenn man jetzt so ein Buch fertig geschrieben hat, also das E-Book kann man schnell erzeugen, also eben Papyrus Autor, druckt man auf den Knopf und sagt, ich will ein E-Book haben. Aber wenn man dann das Buch drucken möchte, da gibt es einige Dinge, die man berücksichtigen muss. Also da kann ich auch ein bisschen was drüber erzählen. Man hat den fertigen Text und dann will man das Ganze an die Druckerei schicken. Das Erste ist einmal, ich muss mir überlegen, wie groß und dick soll ich mein Buch überhaupt werden. Also es gibt kein einheitliches Taschenbuchformat. Das heißt, ich gehe einmal ins Bücherregal, hole mir mal ein paar Bücher raus und schaue, was mir selber gut gefällt, was mir taugt. Dann habe ich mal eine ungefähre Größe und dann kann ich mir mal ausrechnen, wie dick es dann werden wird. Da muss ich allerdings wissen, welche Schriftgröße nehme ich, welche Schriftart nehme ich, wie breit mache ich die Ränder. Das heißt, es ist ganz schön komplex, dass ich dann rausfinde, wie viele Seiten wird mein Buch überhaupt haben. Also da braucht man fast ein professionelles Druckvorstufenprogramm, wo ich dann wirklich den Text reingib, einmal so formatiere, wie ich es haben möchte, mit den ganzen Seitenrändern. Und dann schaue ich, geht sich das aus, dass die Seitenanzahl durch 4 teilbar ist, weil beim Druck, nachdem immer Bögen mit 4 Seiten gedruckt werden, die dann zusammengeleimt werden, muss die Seitenanzahl durch 4 teilbar sein. Wenn ich das einmal weiß und auch weiß, welches Papier ich nehme, weiß ich, wie dick das Buch wird, weil diese Info brauche ich für den Buchrücken, wie breit der sein muss, weil den muss ich auch drucken lassen. Und das war sehr spannend, wenn man das erste Mal macht, war beim dritten Mal auch noch spannend, das ganze Layouten und dann drucken lassen.
Okay, das heißt, InDesign war dein Freund in die Richtung, oder?
Ich verwende die Affinity Suite. Das ist von den Lizenzen her günstiger. Ist ein tolles Programm. Also die schauen schon auf die Schusterjungen und Hurenkinder. Das sind in der Fachsprache einzelne Zeilen von einem Absatz, die auf einer Folgeseite oder auf einer vorhergehenden Seite sind. Also die versucht man zu vermeiden. Und das Programm arbeitet da schon recht gut. Also ich habe da manuell nicht mehr viel nacharbeiten müssen, was jetzt da die Seitenumbrüche betrifft. Ja, das ist der Buchsatz, ist ein eigener Beruf. Und ja, wenn man Self-Publisher ist wie ich, dann macht man das mit. Also man kann natürlich ein Buch auch als Print-on-Demand rausbringen, also bei Amazon, der Lia, lade ich das E-Book rauf und dann wird man gleich gefragt, ob man auch ein Taschenbuch erzeugen will. Da wird einfach die E-Book-Datei als Taschenbuch verwendet. Wird im Normalfall nicht so schön und professionell sein, das Ergebnis, wenn man wirklich alles selber setzt, also alle Seitenumbrüche. Grundsatzfragen waren dann auch noch dabei, welche Schriftart nehme ich für meinen gedruckten Text. Ja. Ich habe mir dann wirklich eine Schriftart gekauft, die mir gefallen hat. Also es gibt viele Dinge, auf die man achten muss. Kann die Schriftart dann Umlaute darstellen?
Ich habe eine Gegenfrage, warum nicht einfach so Standard Times New Roman oder sowas? Also die klassischen, die wo jeder Space, also jeder Buchstabe gleich groß ist wie der andere?
Die Times ist eine angenehme Schrift zum Lesen. Mir war es ein bisschen zu einfach.
Also zu altbacken, zu klassisch?
Ja, okay. Mir hat die Goldie Old Style, die habe ich genommen und also ich habe gefunden, es passt zur Fantasy und es ist jetzt keine auffällige, besondere Schriftart und sie ist angenehm zum Lesen. Also das sind eben so kleine Feinheiten. Dann eine spannende Erkenntnis war dann auch noch, wie der erste Band da war. Das Buch war 3 cm und 10 mm dick. Ich bin dann draufgekommen, der Standardbrief von der österreichischen Post geht bis zu 3 cm. Nachher ist es ein Paket, weil es nicht mehr in den Briefschlitz reinpasst. Das heißt, der Versand war entsprechend teuer. Also das sind Sachen. Wenn man es weiß, kann man sich überlegen, dass man ein bisschen weniger Seitenrand macht oder das Buchformat ein bisschen größer macht, dass es dünner wird. Bei den E-Books ist eigentlich gängig, dass die im Normalfall, ja, sagt man, eher bis 300 Seiten. Da hätte ich dann schon fast meine 8 benannt.
Du bist jetzt der eigene Autor, du bist der eigene Verlag, du bist dann dementsprechend der dann, so wie du gesagt hast, wegen den anderen Bücher, die jetzt in der Schublade liegen, mehr oder weniger fertig, derjenige, der dann der Ansprechpartner ist, falls sich wer interessiert dafür, dass er das in dem jeweiligen anderen Verlag halt dann verlegen will. Wenn ich das richtig verstehe, sie kommen in der Verlagsszene eigentlich null aus, deswegen tut mir das ein bisschen schwer. Aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel irgendwer sagt, mir gefällt das viel gut, was du da gemacht hast, ich würde gern mein Buch bei dir verlegen lassen, weil du bist ja ein Verlag.
Die Frage hat sich bis jetzt noch nicht gestellt. Es wäre interessant, weil ich habe mittlerweile genug Know-how gesammelt, was eben die Produktion betrifft, Marketing, Vertrieb, das darf man auch nicht vergessen. Wenn man mal ein Buch fertig hat, dann ist es da, aber es passiert jetzt nichts. Also es klopft keiner an und sagt, ich möchte es kaufen. Ich habe da auch schon viele Kontakte, selber schon einige Sachen ausprobiert. Also ich bin auch meistens auf eben Messen oder Cons, wo ich dann selber meine Bücher verkaufe oder vorlese oder irgendwelche Panels zum Thema mache, sei es jetzt Weltenbau oder wie man ein Buch herstellt. Auch Vertrieb. Ich habe mittlerweile eine Auslieferung für Österreich. Das war auch nicht so einfach, dass man mein Buch jetzt in jeder Buchhandlung bestellen kann. Ich meine, es reicht im Normalfall ein Listing im VLB, aber wenn dann der Buchhändler eine E-Mail schreibt, müsste die das dann jedes Mal selber verschicken und das ist auch alles aufwendig. Das heißt, da habe ich mittlerweile eine Firma, die meine Bücher an die Buchhandlungen liefert. Habe ich jetzt nicht geplant. Ich muss sagen, das ist auch jetzt nicht so der Part, der man am meisten Spaß macht und darum versuche ich auch den Krimi und die Kinderbücher von einem anderen Verlag rausbringen zu lassen. Verlag kommt vom Vorlegen. Das ist eigentlich der zuerst den Autor zahlt, bevor er was verkauft hat. Mhm. Und dann schaut, dass er das Geld durch die Buchverkäufe wieder reinkriegt. Dazwischen muss er eben die Produktion finanzieren. Das ist ein riskantes Geschäft. Ich beschränke jetzt einmal das Risiko auf meine eigenen Werke, sage ich einmal. Es ist ein teures Hobby, sage ich immer.
Wann jetzt irgendwer sagt, er möchte dich auf einer der kommenden Events sehen, wo wird man die mit aller Wahrscheinlichkeit antreffen, weil du vorher gesagt hast, auf Cons bist, auf diverse andere Veranstaltungen. Was ist da das nächste Ziel?
Also das nächste wird wahrscheinlich im Frühjahr die Fantasy-Con sein und dann wahrscheinlich die Austria Comic-Con in Wörs. Die Leipziger Buchmesse war dazwischen noch. Da wollte ich immer schon gerne mal hin. Da gibt es eine eigene Halle mit Fantasy-Titel. Schauen wir mal. Bin ja bei zwei Autorennetzwerke dabei. Das eine sind die Romane Made in Austria. Da haben wir meistens einen Gemeinschaftsstand auf der Buch Wien. Mhm. Und das Fantastik-Autoren-Netzwerk, mit denen war ich jetzt eben gemeinsam auf der Wiener Comic-Con. Mhm. Die organisieren auch zum Beispiel die Leipziger Buchmesse, haben dort eine eigene Bühne. Und
wann irgendwer sagt, okay, er will deine angenehme Stimme hören und deine Geschichten hören, wie kommt er zu einer Lesung?
Einfach anschreiben, anrufen.
Und dann macht es euch das aus.
Genau.
Eins hätte ich noch, und zwar alle jenigen, die sagen, sie sind jetzt gehuckt und sie wollen jetzt unbedingt ein Büchlein schreiben. Wurscht, ob ein Fanfiction-Werk aus deiner Serie dann mehr oder weniger entstehen würde. Oder halt generell, was ist so ein wichtiger Tipp, den du sagst, okay, wenn du anfangen willst mit Schreiben, Was ist was, wo du sagst, okay,
ja, richtig? Die Antwort steckt, glaube ich, in der Frage. Wenn du anfangen willst zum Schreiben, dann musst du anfangen zum Schreiben. Und ja, viel üben. Bei mir ist am Anfang, ich habe einfach einmal angefangen, dann habe ich es meiner Frau gegeben, die hat dann gesagt, das ist eine Katastrophe. Dann hat mich der Ehrgeiz gepackt, dann habe ich Schreibratgeber gelesen. Da kann ich ein paar empfehlen. Also da gibt es vom Stephen King gibt es einen guten, das ist halb Autobiografie, halb Schreibratgeber. Also da habe ich, glaube ich, 5 gelesen. Dann war mein Hirn so voll mit Schreibtipps, dass ich bei jedem Satz nachgedacht habe. Das soll es auch nicht sein. Also wie gesagt, mit dem Bauch schreiben und dann mit dem Kopf korrigieren. Ich habe dann einen Schreibkurs gemacht. Ich habe mittlerweile mehrere Seminare gemacht bei teilweise auch bekannten Autoren, wo man immer wieder was dazulernt, was mitnimmt, wo man sich weiterentwickelt. Bei meinem ersten Buch war es so, ich habe eine Idee gehabt, ich habe die ganze Welt gehabt, ich habe Charaktere gehabt, ich habe einmal wahllos zum Schreiben angefangen und dann nach einem Schreibseminar habe ich komplett nochmal von neu angefangen. Also mit der Charakterentwicklung, also im Normalfall kommen zuerst die Charaktere. Weil du kannst jetzt noch so eine interessante Welt haben und eine interessante Geschichte, wenn die Geschichte erleben, aus deren Sicht du das alles erzählst, von denen interessant sind, dann wird es keinen interessieren. Also einmal Charakterentwicklung, Weltentwicklung und dann machst eigentlich erst den Plot und oft entsteht der Plot schon aus den Charakteren heraus, weil die haben ja Konflikt, das ist auch so ein Ding, wo man sagt, das braucht's, weil der Konflikt erzeugt natürlich Spannung. Also das ist so wie, du hast einen Plus- und einen Minuspol und nur durch das kann eigentlich Spannung erzeugt werden, dass ein Charakter in eine unmögliche Situation geworfen wird oder irgendwas will, was unerreichbar ist oder einen übermächtigen Gegner hat, den er besiegen muss. Und darum sagt man zum Beispiel, der Gegenspieler sollte im besten Fall das genaue Gegenteil von dem Hauptcharakter sein. Also optisch, charakterlich, also das sollen sie richtig aneinander aufreiben, mehr oder weniger. Und die komplett gegensätzliche Interessen haben. Und so erzeugst du dann die Spannung. Ja, aber wie gesagt, wenn man schreiben will, einmal anfangen und es gibt einen Haufen Kurse auch online, die teilweise sehr günstig sind. Einfach einmal ausprobieren. Ja.
Wunderbar. Dann sage ich danke, dass wir sich zusammensetzen können und wir sind schon gespannt, wie es weitergeht.
Ich sage danke. Ja.